schlafen die meisten schon 4, 5 und so weiter. Und am nächsten Tag fängt das Ganze wieder von vorne an. Und genauso mit den Monaten, ne? Also das passt ja wunderbar auch. Na, dann kommt der Januar, der Februar und schwupps, irgendwann sind wir wieder am gleichen Ort und überlegen, feiern wir Silvester in der Gemeinde? Ja, tun wir. Ja, es dreht sich immer weiter und wir haben das Gefühl manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt so, aber das geht immer, immer weiter. Und das ist so ein bisschen total dieser Gedanke dieser Welt hier, es dreht sich immer weiter und andererseits, es wird sich auch immer weiter drehen. Aber das ist eine Lüge. Denn eigentlich ist unser Leben nicht so wie dieser Wecker, sondern unser Leben ist eher so wie ein Abschnitt. Ja, das sind auch Zahlen 1 bis 12. Die kehren auch immer wieder. Ja, aber zu Hause ging das schneller und besser. Aber wenn ich nur lang genug drehe und das sich nicht verdreht hat zwischendurch, dann irgendwann kommen wir an ein Ende. Das kann jetzt noch einen kleinen Moment dauern, weil das sind 32 Lebensjahre in Monaten. Vielleicht hat der ein oder andere mehr Monate in seinem Leben. Vielleicht ist die Schnur doppelt so lang, vielleicht dreimal so lang. Aber irgendwann kommen wir zu einem Ende. Es hat einen Anfang und es hat ein Ende. Und dazwischen immer wieder Silvester. Es ist aber nicht wie beim Wecker, dass das immer wiederkommen wird und immer hundertprozentig zuverlässig wiederkommen wird, sondern irgendwann kommt der Punkt, dessen müssen wir uns bewusst sein, da ist das letzte Silvester, was wir erleben werden. Und damit will ich keinem Angst machen, sondern das ist einfach die Realität. Ich glaube, wir machen uns oft nicht darüber Gedanken, dass es in unserem Leben wirklich ein Vorher und Nachher von diesem Silvester gibt, von heute. Ja, es gibt ein Heute, gibt es eine Vergangenheit und eine Zukunft in unserem Leben. Und ich habe mich gefragt, für diese Vergangenheit und Zukunft unseres kleinen Lebensabschnitts, wenn jetzt der ganze Raum und vielleicht auch noch Issum und vielleicht die ganze Welt die Ewigkeit ist, ist das nur kleine, hier nur unser Lebensabschnitt. Und Gott hat, glaube ich, schon für diese Welt, für dieses Vorher und Nachher, ein paar Ideen für uns. Und er hat auch noch Ideen darüber hinaus. Ja? Und ich habe danach mal gesucht. Ja? Ich habe mal nach Vergangenheit und ich habe nach Zukunft in der Bibel gesucht. Und ihr könnt euch denken, damit könnten wir jetzt ein Jahr lang Predigten füllen. Und ich versuche das in 15 Minuten Andacht hinzukriegen. Okay? Jetzt noch fünf. Ja, also der Punkt Vergangenheit wird kurz beleuchtet und vielleicht für den anderen einen oder anderen viel zu kurz. Und der Punkt Zukunft, ich möchte so ein bisschen perspektivisch wirklich aufs neue Jahr hinausgucken, ein bisschen länger. Vergangenheit. Wir lesen in der Bibel, gerade im Alten Testament, von einigen Personen, die einen guten Umgang mit der Vergangenheit hatten. Wie kann das denn aussehen? Ein guter Umgang mit der eigenen Vergangenheit sieht so aus, dass man Geschehnisse nicht ausblendet, sondern dass man sie aufarbeitet, dass man Vergebung ausspricht, wo Vergebung notwendig ist und dass man aus seinen eigenen Fehlern lernt. Ein Beispiel dafür ist Josef. Ihr erinnert euch vielleicht, Mitte des Jahres gab es eine Predigtreihe. Ich kann euch nur noch mal ans Herz legen, hört euch das noch mal an, wie man da aus den Fehlern lernen kann. Aber er hat sich entschieden, aus den Fehlern zu lernen. Und vielleicht gibt es einige Aspekte im vergangenen Jahr bei dir, wo du sagst, wow, das waren Zeiten oder Momente, die habe ich auch jetzt erstmal zur Seite geschoben. Und da möchte ich auch gar nicht so doll drüber nachdenken. Aber perspektivisch ist ein guter Umgang, das seelsorgerlich aufzuarbeiten und loszulassen, an Gott loszulassen. Und es gibt einen schlechten Umgang mit der Vergangenheit. Das sehen wir immer wieder, nicht ausschließlich, aber immer wieder beim Volk Israel, die nicht aus ihren Fehlern lernen, sondern die das Gleiche jedes Mal aufs Neue tun, als ob sich der Zeiger immer weiter drehen würde. Ich habe doch noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance. und sind sich nicht bewusst, dass auch für sie ein Abschnitt irgendwann mal zu Ende geht. Wir dürfen durch die Geschichten des Alten Testaments lernen und vielleicht ist es für dich an der Zeit, auch mal wieder einen Blick da hineinzuwerfen. Ich liebe diese Geschichten, die wir wie ein Lehrbuch für unser persönliches Leben lesen können. Wenn wir das Neue Testament gerade damit zunehmen, dann wird es total spannend und aufregend. Gott hat auch eine Meinung, insbesondere zu deiner Vergangenheit in Sünde. Ja? Vielleicht hast du dieses Jahr dich für Jesus entschieden, vielleicht nochmal neu. Vielleicht aber hast du auch, obwohl du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dieses Jahr so richtig in Mist getreten. Du hast so richtig den Bock abgeschossen. Da möchte ich dir einen Vers aus dem 1. Korinther 6 zusprechen. Paulus ermutigt und spricht Identität zu. Er sagt, auch ihr gehört zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlung ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Die Voraussetzung dazu, dass wir wirklich diese Verfehlungen, der Schmutz, all das, wo wir im letzten Jahr nicht in Liebe gehandelt haben, sondern, weiß ich nicht, mal an unpassenden Stellen, gerade unseren Liebsten gegenüber, zornig waren, wo wir schlecht über andere geredet haben, wo wir sexuell unrein waren. Ja, zu all dem, all das haftet nicht mehr an uns an, wenn wir es bekennen und davon umkehren. Das zum Thema Vergangenheit. Nur ein kleiner Ausblick. Wir dürfen lernen, wie andere Personen in der Bibel mit ihrer Vergangenheit umgegangen sind. Und wir dürfen gewiss sein, dass all das, was uns von Gott trennte und was wir bekannt haben, dass es uns nicht weiter zermürben muss. Und jetzt ein Blick in die Zukunft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe so richtig Challenges. Und deswegen, ich weiß nicht, ich kann total viel mit guten Vorsätzen anfangen. Ich weiß, dass es immer total in Verruf ist, so, aber ich liebe das. Also ich weiß nicht, ich habe es gerade schon erzählt, meine Frau weiß das, so Januar ist Fastenmonat, da gibt es erstmal keinen Alkohol und so weiter. Ne? Also solche Challenge, mehr Sport machen, stille Zeit und so richtig. Ich mache wahrscheinlich auch immer viel zu viel und kann das dann sowieso nicht durchhalten, aber ich liebe das. Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen nachempfinden, vielleicht auch gar nicht. Aber ich glaube, dass da so ein Funken Göttliches auch dran ist, sich an bestimmten Punkten immer wieder bewusst zu machen. Okay, ich habe noch eine Zukunft. Was ist in der Vergangenheit passiert? Was kriege ich vielleicht noch nicht so gebacken? Und was könnte in der Zukunft für mich dran sein? Was hat Gott in dieser Zukunft im Blick für mich? Und ich bin auf 4 Aspekte gestoßen. Und ich möchte erst euch mal die abgeschwächten Versionen zeigen. Und ihr werdet die bestimmt schon gut finden. Ja, also ich fand die schon gut. Und zwar sind 4 ganz gute Vorsätze. Erstens, ich gehe unbeschwerter durch den Tag. Zweitens, ich werde meine Finanzen besser im Griff haben. Drittens, ich werde mich selbst besser unter Kontrolle haben. Und viertens, ich werde positiver eingestellt sein. Sind doch schon ganz gute Ziele, oder? Nicht? Also ich finde an vielen Stellen könnte man schon sagen, wow, das sind doch eigentlich ganz gute Charakterzüge, oder? Aber es ist immer eine ich-bezogene Perspektive. Ich aus meiner Kraft. Ich glaube, dass Gott biblische Ansätze, biblische Vorsätze hat. Und die möchte ich euch anhand von einigen Versen dann kurz zeigen. Diese sind wirklich exemplarisch, okay? Wir sind jetzt bei keiner Predigt, ich mache da keine ellenlange Auslegung zu. Wir können gerne später darüber diskutieren, falls ihr das anders auslegen würdet. Aber an der Stelle exemplarisch jeweils ein Vers dazu. Zum Ersten, ich gehe unbeschwert durch den Tag. Naja, wenn man an die Stelle in Matthäus denkt, dann weiß man, also hat man das so im Ohr, ne? Wir sind wieder bei Verse vervollständigen. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag, denn richtig, genau, so ungefähr dem Sinn nach, ja. Aber da steht noch was davor. Ja, den reißen wir total gerne aus dem Zusammenhang. Ich brauche mir einfach nicht zu sorgen, ich gebe das einfach irgendwie an Gott ab. Aber Gott hat auch eine kleine Herausforderung daran gekoppelt. Da steht nämlich im Vers vor Folgendes. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige hinzugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Es geht nicht einfach nur darum, irgendwie sich keine Sorgen zu machen und die mal irgendwie abzuwerfen. Nein, gleichzeitig fordert uns Gott heraus, dass wir die Perspektive bewahren und uns schon irgendwie eine Art Sorgen machen, nämlich um sein Reich, dass wir uns auf sein Reich konzentrieren und im Wesentlichen danach streben. Dann wird alles andere schon hinzukommen. Und glaub mir, ich kenne das mit der Arbeit in der Schule, mit Familie. Man kann sich um viele Dinge Sorgen machen. Aber ich glaube, es geht hier vielmehr darum, wonach sorgt sich dein Herz. Weil du wirst keine Erfüllung darin finden, wenn dein Job gut läuft und es in der Familie nur reibungslos läuft. Dann wird immer noch ein Loch in deinem Herzen bleiben. Und andersherum, wenn du dieses Loch in deinem Herzen, was sich nach dem himmlischen Reich sehnt, wenn du das füllst, dann wird alles andere sich automatisch ergeben. Boah, sehr leicht dahergesagt, Benjamin. Ich weiß, es ist eine Andacht, deswegen ein Doppelpunkt für euch. Vielleicht könnte ein guter Vorsatz für euch dann nächstes Jahr sein, ich setze Gottes Reich an erster Stelle. Zu zwei, ich werde meine Finanzen besser im Griff haben. Naja, welche Personen sind denn eigentlich reich? Personen, die reich sind in der Bibel, waren immer diejenigen, die im Überfluss lebten. Die mehr haben, hatten als einfach nur ein paar Kleidung und die mehr hatten als, dass sie essen konnten. Per Definition sind wir reich? Ich glaube, wir sind reich. Und zu diesen Personen sagt Paulus, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Ja? Es geht nicht nur irgendwie um einen besseren Umgang mit Finanzen, sondern wir werden herausgefordert, das, was wir haben, seien es materielle Güter, seien es besondere Talente, die wir haben, Zeit, die wir anderen geben können, seelsorgerlichen Rat, mal ein Telefonat, mal einfach nur einen in den Arm nehmen, Dienste übernehmen in der Gemeinde. All das sind Aspekte, mit denen wir etwas mit anderen teilen können, von unserem Reichtum, den wir in dem Moment haben. Und vielleicht könnte es dann die Challenge, die Herausforderung sein, ich werde das, was mir anvertraut ist, teilen nächstes Jahr. Noch mehr vielleicht. Okay, und zu drittens. Ich werde mich selbst besser unter Kontrolle haben. Und wenn wir jetzt folgenden Vers lesen, dann geht es um einerseits um Sünde und Verfehlungen und andererseits meint Paulus auch hier, wenn er gleich von Prüfungen redet, auch Glaubensanfechtungen. Okay, komme ich gleich nochmal zu. In 1. Korinther 10, Vers 13 sagt Paulus, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Es war nicht zu viel, war nicht zu anstrengend. Hast du doch geschafft. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft, auch im Jahr 2024, in keine Prüfung geraten lassen, 2025, Dankeschön, in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Und ich liebe diesen Vers, weil er einerseits uns eine Gewissheit gibt, dass wenn wir in Glaubensanfechtungen kommen oder auch in Anfechtungen kommen, wo wir der Sünde uns preisgeben wollen, dass Gott uns einen Ausweg geben wird. Aber die Nuancen sind hier wichtig. Nicht, weil ich so stark bin, Nicht, weil ich so gut glaube, nicht, weil ich die ultimative Strategie kenne, nicht, weil ich mir ein unfassbares Wissen angehäuft habe, kann ich diesen Prüfungen widerstehen, sondern es steht dort geschrieben, wird er euch einen Weg zeigen. Gott hat einen Weg, Ausweg aus den Prüfungen, egal wie sie die bei dir persönlich aussehen werden. Aber er hat einen Ausweg. Okay? Er hat den Ausweg, bei ihm finden wir den und er wird auch einen Ausweg für uns haben. Darauf dürfen wir uns stellen. Und das beginnt damit, dass wir sagen, Gott, du weißt, was für mich richtig sein wird. Du weißt, wie ich aus dieser Situation komme und zeige du mir, wie ich diese Sünde überwältigen kann. Zeige du mir oder hilf mir, am Glauben zu bleiben. Damit sagen wir im Ersten immer, Gott, du bist Gott, nicht ich bin es. Vielleicht ist es deswegen Folgendes. Ich will Gott in Herausforderungen mehr vertrauen. Oder ich will ihm vertrauen. Und zu Viertens, ich werde einfach positiver eingestellt sein in meinem Leben. Oder? Ja, klingt auch ganz gut. Paulus hat da noch eine verschärfte Form. Er sagt abschließend in seinem Brief an die Philipper, auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Es geht nicht nur darum, irgendwie positiv eingestellt zu sein, irgendwie mal eine Freude zu haben. Es ist so wichtig, dass die Perspektive stimmt und da sind wir wieder am Anfang. Ja. Paulus weiß genau, egal was da kommen wird, sei es eine längere Zeit, ist es nur noch einen kurzen Abschnitt, den er erleben wird. Er sagt, das, was danach kommt, ist so viel mehr wert, sodass ich mich jetzt schon jeden Tag freuen kann darauf. Und dann ist es auch vollkommen egal, wie die Umstände sind. Und ich weiß, dass das eine vielleicht die größte Herausforderung für uns ist überhaupt. Paulus sagte, Sterben ist mein Gewinn. Es kommt auf die Perspektive an, die wir haben. Vielleicht ist es deswegen deine Challenge, dir das jeden Tag bewusst vor Augen zu führen. Bewusst freue ich mich täglich aufgrund der himmlischen Perspektive. Und da steckte noch was anderes drin. Paulus sagte, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Vielleicht ist es auch eine Herausforderung für diejenigen zu beten, die offensichtlich in Bedrängnis sind. Sei es gesundheitlich, sei es geistlich, dass wir merken, dass unsere Geschwister in irgendeiner Form im Glauben angegriffen werden. Vielleicht fallen euch noch andere Dinge ein. Verfolgte Geschwister, die wirklich aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Und vielleicht ist es dann dran, wie die Geschwister, die für Paulus gebetet haben, genauso für unsere Geschwister in unserer heutigen Zeit zu beten. Ich bete dafür, dass bedrängte Geschwister diese himmlisch-perspektivische Freude erleben. Die Zeit rückt voran. Es geht immer weiter. Und es sind nur noch T-1:10. Dann ist wieder ein neues Jahr und die Uhr wird sich einfach weiter drehen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, wenn nicht sogar eine Lüge. Denn wir wissen, am Ende, unser Leben sieht eher aus wie so eine Schnur, die einen Anfang und ein Ende hat auf dieser Welt. Gibt es Aspekte des vergangenen Jahres, wofür du Gott vielleicht für die Vergangenheit, für das letzte Jahr 2024, wofür du Gott besonders danken möchtest? So eine kleine Zeitreise haben wir gerade erlebt und ich habe gemerkt, wie ich so ein bisschen geistliche Erinnerungen hatte bei manchen Liedern. Und vielleicht geht es dir auch so und du möchtest einfach nur Gott von Herzen danken. Vielleicht merkst du aber auch, dass bestimmte Dinge aus diesem Jahr echt noch nicht geklärt sind für dich. dass du Vergebung aussprechen musst, aber da noch nicht so weit bist, dass eine seelsorgerliche Aufarbeitung dran ist. Da möchte ich dir dazu Mut machen. Gibt es vielleicht etwas, das eine biblische Herausforderung für dich sein kann für das nächste Jahr 2025? Diese vier, beziehungsweise fünf, die ich euch gerade gesagt habe, euch kurz vor Augen geführt habe. Vielleicht ist es für dich dran, ganz bewusst Gottes Reich an erste Stelle wieder zu setzen oder überhaupt zu setzen. Vielleicht merkst du, boah, ich habe einfach viel zu viel für mich behalten. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin so zufrieden in meiner kleinen Bubble, aber ich merke, da fehlt mir etwas, weil ich es nicht geteilt habe. Dann ist es vielleicht dran, das, was dir anvertraut ist, an andere zu verteilen. Vielleicht ist es dran, Gott in Herausforderung mehr zu vertrauen und ihn zu fragen und sich auf ihn zu stellen. Der Gott, der in uns lebt und der uns von unseren Sünden befreien kann und uns einen Ausweg schenken kann, dass du ihm wieder vertraust und deine Hoffnung auf ihn setzt. Vielleicht sollst du dich auch bewusst wieder täglich auf diese himmlische Perspektive freuen oder dafür beten, dass andere Geschwister diese endlich wieder erleben. Wir wollen nicht einfach mehr hier.